darf auch alle recht herzlich grüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wünsche uns ein rechtes Hören auf sein Wort, nicht nur mit den Ohren, mit den Köpfen, sondern mit den Herzen. Ich habe heute einen einzigen Vers mitgebracht, der uns aber vermutlich ein ganzes Leben lang begleiten kann und auch begleiten wird, aus dem 11. Kapitel des Matthäusevangeliums, Vers 6. Dort sagt unser Herr Jesus: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wir kennen ja alle die Geschichte von Johannes dem Täufer, und dieses Kapitel spricht ja auch von ihm. Johannes sitzt im Gefängnis, eingekerkert, und dann hört er von Jesus, er kennt ja Jesus schon lange, und er erfährt aufs Neue: Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube können hören, Tote werden auferweckt. Also Gründe genug für Johannes und natürlich auch für uns, nicht an Jesus zu zweifeln. Johannes zweifelt zumindest teilweise. Eigentlich hat er keinen Grund oder hätte keinen Grund. Er sagt ja mal, bist du es? Er fragt hier zunächst einmal, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber war es nicht genau dieser Johannes, der einst sagte: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt? Also warum dann diese Frage? Bist du es oder müssen wir auf einen anderen warten? Hatte Johannes ernste Zweifel? Kann man durchaus in Frage stellen. Will er sich einfach nur vergewissern, bist du es wirklich? Oder ärgert er sich vielleicht doch an Jesus? Zumindest der Zusammenhang dieses Abschnitts lässt diese Vermutung zu. Warum Jesus dann sagt, richtet ihm aus, dem Johannes, dem Täufer: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich habe diesen einen Vers überschrieben: Irre werden an Jesus. So kann man frei auch übersetzen. Irre werden an Jesus. Dazu drei Gedanken. Erstens, irre werden an Jesus, weil wir ihn nicht kennen. Das zweite, irre werden an Jesus, weil wir ihn nicht verstehen. Und das dritte, irre werden an Jesus, weil wir ihm nicht vertrauen. Weil wir ihn nicht kennen. Ich wage jetzt fast nicht, in diese Runde zu fragen: Kennst du Jesus? Da wird wahrscheinlich jeder sagen: Selbstverständlich, was fragst du überhaupt so blöd? Natürlich kennen wir Jesus. Also wir sind sehr schnell dabei zu sagen: Ich kenne Jesus. Aber was meinen wir letztlich damit? Könnte es nicht sein, dass wir Wissen mit Kennen verwechseln? Wir wissen mehr oder weniger viel von Jesus. Das kommt darauf an, ob wir treue Bibelleser sind oder sonst gute geistliche Bücher lesen oder Predigten anhören. Unser Wissen über Jesus kommt aus der Bibel, kommt aus frommen Büchern und natürlich auch aus einer bibeltreuen Verkündigung. Aber gilt nicht gerade auch hier, wenn es ums Kennen oder ums Wissen geht, zunächst einmal ums Wissen, gilt nicht auch hier, was der Apostel Paulus einmal im ganz anderen Zusammenhang schreibt: Unser Wissen ist Stückwerk. Was wissen wir wirklich von Jesus? Abgesehen davon, Wissen ist nicht Kennen und Kennen ist nicht Wissen. Wir können viel über das Universum wissen, aber kennen, da habe ich meine Zweifel, ob wir da viel kennen. Also zwischen Wissen und Kennen ist ein großer Unterschied. Etwas über Jesus wissen ist eine Sache, ihn wirklich kennen, ist eine völlig andere Sache. Wissen ist reine Kopfangelegenheit. Kennen ist eine Herzenssache. Eigentlich vom Grundtext her kann man sogar Kennen mit Lieben gleichsetzen. Jesus sagt einmal, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Jesus, der Sohn und der Vater haben eine innigste Lebens- und Liebesgemeinschaft. Und deshalb kann auch Jesus das umdrehen. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Niemand den Vater als nur der Sohn. Eine Wechselbeziehung, eine Liebesbeziehung. Wir innerhalb der Dreieinigkeit, wir kennen uns durch und durch, weil wir uns auch durch und durch lieben. Und dann fügt Jesus noch hinzu, und wem es der Sohn will offenbaren. Und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Ohne Offenbarung, ohne dass Gott sich selbst, Jesus sich selbst uns offenbart, bleiben wir blinde Hühner. Da wissen wir vielleicht, wie gesagt, manches von Jesus, weil wir es uns angelernt und angelesen haben. Aber ohne, dass er sich uns offenbart, werden wir ihn nie in seiner Tiefe oder überhaupt nie kennenlernen. Wissen ja, um es noch einmal zu sagen, kennen nein. Und nun schreibt der Apostel Paulus einmal im Kolosserbrief vom Geheimnis Gottes, das Jesus ist. Jesus ist ein Geheimnis. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Welt, 8,5 Milliarden Menschen, ihm zu Füßen fallen. Das ist ein Geheimnis. Viele rätseln über ihn, manchen ist sowieso egal, wer dieser Jesus ist. Aber was wurde im Laufe der Geschichte nicht schon alles herumgerätselt, herumgedeutelt, wer er wirklich ist? Da kommt alles Mögliche am Ende heraus. Ja, es ist letztlich Gottes Geheimnis, uns das zunächst gefällt oder nicht. Aber dieses Geheimnis kann und will ja der lebendige Gott lüften. Nein, wir können nicht das Geheimnis Christus lüften. Wir können es nicht selber. Wir können es nicht. Kein Sterblicher kann das, weder durch scharfsinniges Nachdenken, Denker gab es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte gerade genug. Wir können es auch nicht durch fleißiges Forschen, nicht einmal durch fleißiges Forschen in der Bibel, nicht einmal durch philosophisches Grübeln. Nein, wir können dieses Geheimnis nicht lüften. Es bleibt wie so eine unüberwindbare Mauer, eine Mauer, die nicht zu durchbrechen ist. Wir stehen letztlich ratlos davor. Bis Jesus Christus, bis Gott der Vater uns dieses Geheimnis lüftet. Bis uns der Geist Gottes Jesus verklärt, verherrlicht. Das ist ja die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. So sagt Jesus ja in Johannes 14 zum Beispiel, dass er ihn, Jesus, herrlich macht, groß macht. Der Heilige Geist lenkt unsere Blicke auf Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und nur wenn er uns die Augen öffnet und die Herzen öffnet, erst dann und nur dann erkennen wir, wer dieser Jesus wirklich ist. Also noch einmal, wir wissen dann nicht nur etwas über ihn, sondern wir fangen an, ihn kennenzulernen, ihn zu kennen, wenn er uns sich offenbart. Der Vater muss uns die Augen öffnen. Wir kennen alle die Geschichte aus Matthäus 16, als Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute, wer sagen die Leute, dass ich bin? Ja, du bist der Prophet sowieso, du bist Elia, du bist sonst einer. Und was sagt ihr? Und dann kommt das Petrus-Bekenntnis. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann ist entscheidend, was Jesus zu ihm sagt. Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dass du mich erkennst, ist nicht auf deiner Miste gewachsen. Das kommt nicht von dir. Das hast du dir nicht irgendwie ausdenken können. Das ist ein Offenbarungsgeschenk des lebendigen Gottes meines Vaters. Petrus erkennt Jesus, erkennt, wer er ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes. Und da stellt sich doch die Frage, kennen wir ihn auch oder wissen wir nur von ihm? Man kann da einen Test machen. Diesen Test mache nicht ich, sondern diesen Test macht die Bibel. Im Johannesevangelium heißt es, im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, daran merken wir, dass wir ihn kennen, nicht bloß von ihm wissen. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In dem ist nicht die Wahrheit. Also das ist ein Test. Das ist ein echter Test. Wer Jesus kennt, wer ihn nicht bloß von ihm weiß, wer ihn kennt, hat ein tiefes inneres Bedürfnis, ihm zu gehorchen. Da muss man nicht von außen kommen und sagen, du musst jetzt mal 10 Gebote und alles so runterrassen und du musst jetzt mal gehorchen. Wenn du ein anständiger Christ sein willst, musst du ihm gehorchen. Wenn du bei Gott ankommen willst, musst du ihm gehorchen. Wenn du es recht machen willst, musst du gehorchen. Nein, die Bibel sagt genau umgekehrt. Wenn du Jesus kennst, wenn er dir dein Herz abgewonnen hat, wenn du ihn liebst, wenn du innigste Gemeinschaft mit ihm hast, dann willst du ihm gehorchen. Dann bist du traurig, wenn du nicht gehorsam bist, wenn du wieder mal versagt hast, wenn du wieder mal gesündigt hast, wenn du wieder mal daneben getappt bist. Das ist ein inneres Bedürfnis, das ist einer der Gradmesser, ob wir echt sind oder nur aufgesetzte Christenleute. Ob wir von Neuem geboren sind, ob der Geist Gottes in uns ist oder ob wir einfach nur irgendwo etwas hinterher plappern. Man kann ja auch das ganze christliche Vokabular kennen. Nein, wer Jesus wirklich kennt, und das frage ich dich direkt, hast du dieses Bedürfnis, ich möchte meinem Herrn und Heiland, weil ich ihn liebe, weil ich ihn erkannt habe, ich möchte ihm unbedingt gehorchen. Ich möchte im Gehorsam bereit sein, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn die ganze Welt so rüberschwimmt und auch die 3/4 der frommen Welt, ich möchte ihm gehorchen. Und Gehorsam, Jesus gehorsam sein, hat noch nie in diese Welt gepasst. Noch gar nie. Da eckt man automatisch an. Gehorsam aus Liebe. Nicht aus Zwang, nicht aus du musst, sondern ich will ihm gehorchen. Übrigens werden auch die 10 Gebote ja eigentlich richtig übersetzt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn du erkannt hast, wer ich bin, wirst du keine anderen Götter mehr anbeten wollen. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Jesus selber sagt einmal, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Jesus kennen, Jesus lieben, Jesus gehorchen. Das ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Das ist ein Lebensbekenntnis und genau genommen ein Leidensbekenntnis. Der Apostel Paulus kann einmal sagen, ich möchte ihn erkennen, soweit ja, und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus hat erkannt, mit diesem Christus unterwegs sein, an ihm hängen, in ihm die Erfüllung gefunden zu haben, heißt auch seinen Leidensweg mitgehen. 2000 Jahre Kirchengeschichte sind randvoll, überfließend voll, überlaufend voll von Menschen, die um seines Namens willen gelitten haben, verfolgt wurden, eingesperrt, gefoltert, umgebracht wurden. Leiden, Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Martin Luther zum Beispiel war traurig, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, er war traurig, er hatte einen Wunsch, für Jesus sterben zu dürfen. Das war sein größter Wunsch und war am Ende seines Lebens traurig, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Und diese Beispiele gibt es ja nicht nur einmal. Der Apostel weiß, der Apostel Paulus, ihn kennen heißt mit ihm auch leiden, bereit sein für ihn und mit ihm zu leiden. Und deshalb wurde Paulus, trotz all seiner Leiden, und man kann ja von seinen Leiden lesen, 1. Korinther 11 und andere Stellen, der Apostel Paulus hat viel zu leiden, aber er wird nicht an Jesus irre. Er sagt nicht, warum widerfährt mir das alles? Und wenn doch dieser Gott mich lieben würde, dann würde er mich doch nicht diese schweren Wege führen. Paulus versteht vielleicht nicht, Entschuldigung. Paulus versteht nicht, vielleicht nicht alles, vermutlich. Aber er kennt Jesus. Er kennt Jesus, er weiß sich von Jesus geliebt und er liebt Jesus und deshalb geht er diesen Weg. Ein zweites, wir werden irre an Jesus, weil wir ihn nicht verstehen. Manchen vielleicht bekannt, der Name, es war früher vor Jahrzehnten ein sehr bekannter Pastor, Evangelist, Pastor Heinrich Kemner, er sagte einmal einen sehr treffenden Satz. Wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können fluchen oder anbeten. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Ein wahres Wort, wirklich ein wahres Wort. Sage niemand in so einer aufgesetzten Frömmigkeit, ich verstehe Gott immer und in allem. Das halte ich für absolute Überspanntheit. Gott selbst spricht schon im Propheten Jesaja. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Zwischen uns und Gott ist ein riesiger Unterschied. Zu sagen, ich verstehe immer, was Gott tut, für mich überhaupt kein Problem, dann frage ich mich, ob du es mit dem Gott der Bibel zu tun hast. Also dieses Wort aus dem Propheten Jesaja, das ich eben gelesen habe, kennt ja jeder Christ. Aber kann uns dieses Wort auch trösten, dass seine Gedanken höher sind als unsere, seine Wege ganz anders als unsere Wege? Kann es uns trösten, wenn der Herr uns steinige Wege führt, durch Dornengestrüpp, wenn seine Gedanken, die er mit uns hat, uns überhaupt nicht einleuchten, wenn wir sozusagen sagen, Herr, ich verstehe gar nicht mehr, was du davor hast. Ich kenne solche Zeiten aus meinem Leben. Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Ich verstehe dich nicht mehr. Wie schnell sind wir dann dabei, uns an ihm zu ärgern? Wie schnell sind wir dann dabei, an Jesus irre zu werden, wenn wir ihn nicht verstehen? Oder soll ich es noch deutlicher sagen mit den Worten von Heinrich Kemner? Wie schnell neigen wir dann dazu, sogar ihn zu fluchen, vielleicht sogar zu verfluchen? Ich kenne Beispiele, ich rede nicht aus der Seelsorge detailliert, von gläubigen Leuten, entschieden gläubigen Leuten, die von dem Herrn einen schweren Weg geführt worden sind. Und dann war das Ergebnis, mit diesem Gott habe ich ab jetzt nichts mehr zu tun. Wenn der das in mein Leben hineinverordnet, dann habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Ende. Absage. Das heißt, ihn verfluchen. Ablehnen, weil Gott nicht so tickt, wie ich es möchte und wie ich es mir vorstelle, lehne ich ihn ab, habe ich mit ihm nichts mehr zu tun. Gott entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich kann euch trösten, Gott entspricht nie unseren Vorstellungen. Er entspricht nur dem, wie er sich selber in seinem Wort vorstellt. Das ist er und nicht, wie wir uns ihn ausmalen. Deshalb mag ich auch das Wort vom Gottes Bild überhaupt nicht. Wir machen uns so gerne ein Bild von Gott, das in aller Regel nicht mit der Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort übereinstimmt. Wenn Gott anders handelt, als wir uns gewünscht haben, wenn er vielleicht unsere ganz frommen Gebete nicht so erhört hat, wie wir es meinten, er müsse es erhören, wenn wir dann der Überzeugung sind, dieser Gott ist lieblos, der ist ungerecht, der ist unfair, unbarmherzig. wie schnell können wir uns dann an Gott ärgern? Wie schnell können wir dann sagen, also so nicht, so nicht. Ja, es ist wahr. Es ist wahr. Wir können und wir werden Gott nie völlig verstehen können. Seine Wege sind unerforschlich, sein Handeln oft unerklärlich, sein Tun unbegreiflich. Noch einmal der Apostel Paulus. Dieser Mann hat das ganz und gar ernst genommen. Er kann sagen, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und Paulus war sicher nicht der Unterbelichtetste. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Nein, wir sind nicht Gottes Geheimräte, auch wenn wir es uns manchmal einbilden. Wir müssten Gott beraten, was jetzt richtig und falsch ist. Wir sind nicht seine Geheimräte. Und Gott fragt uns nicht nach unserer Meinung, weil er weiß, dass unsere Meinung immer von Sünde verseucht ist. Seine Meinung ist eine reine Meinung, unsere eine unreine. Er fragt uns nicht, ob wir seinen Plänen zustimmen, ob wir seinen Willen gutheißen. Er braucht uns überhaupt nicht, aber wir brauchen ihn. Dringender als die Luft zum Atmen. Darum sind wir gut beraten, um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen, wenn wir Gott Gott sein lassen und ihn nicht uns zurechtbiegen wollen. Wenn wir Gott Gott sein lassen und ihm nicht reinreden in sein Regiment, wenn wir uns, wie der Apostel Petrus sagt, unter seine gewaltige Hand beugen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und noch einmal, wir verstehen ihn bei weitem nicht immer. Wenn wir uns unter ihn beugen und nicht anfangen, mit ihm zu rechten. Das ganze Buch Hiob ist ja voll davon, von diesem Rechten mit Gott. Selbst ein Hiob rechnet mit ihm, rechtet mit ihm. Demut gebietet uns, Gott Recht geben und nicht Recht haben wollen gegen ihn. Recht geben, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Oder soll ich sagen, noch nicht verstehen? Im Himmel, Jesus sagt einmal, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Da wird manches gelüftet sein, was jetzt noch verborgen ist. Und dort werden wir dann auch einmal erkennen, dass alle seine Gedanken mit uns Liebesgedanken waren. Auch wenn wir sie jetzt nicht verstehen. Dass seine Wege mit uns Wege des Heils waren. Dass alles, was er in unser Leben hineinfordert hat, Römer 8, 28, uns zum Besten dienen musste und gedient hat. Das werden wir spätestens im Himmel erkennen. Und hoffentlich glauben wir es heute schon. Dass alles, was Gott tut, letztlich unserer Erlösung, unserer Rettung, unserem Heil und auch unserer Heiligung dienen muss. Und deshalb hat Pastor Kemner recht. Wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Fluchen oder anbeten. Fluchen oder anbeten. Das heißt, vertrauensvoll anbeten. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Im Glauben an deine Weisheit, dass du es recht machst. Dass du, Herr, weißt, was du tust, auch wenn ich es jetzt im Moment nicht erkennen kann. Dass du niemals, niemals Fehler machst. Wie leicht geht uns dieser Satz über die Lippen? Wie leicht? Gott macht keine Fehler. Und wie schnell ärgern wir uns, wenn wir meinen, jetzt hat er einen Fehler gemacht. In meinem Leben und im Leben von anderen. Dass er tatsächlich nur Liebe ist, dass all sein Tun Liebe ist, sind wir da immer noch beim Anbeten, wenn er uns Wege führt, die uns fast aus der Bahn werfen, die uns wirklich an ihm irre werden lassen. Der Unglaube Der Unglaube verflucht Gott. Der Kleinglaube zweifelt an ihm. Und der Glaube sagt, ja, Vater. Ja, Vater. Der Glaube verweigert dem Irrewerden den Zutritt zum Herzen. Der Glaube verweigert dem Irrewerden und sich an Jesus ärgern den Zutritt zum Herzen. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Der Mann hieß Herbert Sack, vielleicht mancher schon gehört diesen Namen. Herbert Sack war Soldat im Zweiten Weltkrieg, eingesperrt in den Kessel von Stalingrad. Können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Er war einer von diesen vielen Soldaten und er verlor 1943 sein Leben im Kessel von Stalingrad. Was er aber nicht verlor, das war sein Glaube. Und das zeigt ein Lied, vielleicht manchen bekannt, ein wunderbares Lied. Ich lese bewusst alle vier Verse, die er im Kessel von Stalingrad gedichtet hat. Und wenige kurze Zeit später kam er ums Leben. Erscheinen meines Gottes Wege, erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehe Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief die Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei Tränen, banger tränenreicher Nacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen, sagt, und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das schreibt ein Mann nicht im Urlaub auf irgendeiner schönen Sonneninsel, sondern im Kessel von Stalingrad. Dann ein drittes. Wir werden irre an Gott, weil wir ihm nicht vertrauen. Misstrauen Jesus gegenüber. Das ist wohl eine der Hauptursachen für dieses Irrewerden an ihm. Jesus sagt zu Thomas, dem sogenannten Zweifler Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Eine gewaltige Herausforderung. Glauben und Vertrauen, wenn man nichts sieht, wenn der Ausgang im Dunkeln liegt, wo geht es jetzt hin, wo führt es jetzt hin, was hat Gott mit mir vor, wenn, wie es Herbert Sack schreibt, wenn über ungelösten Fragen man verzweifeln möchte und Gott nicht antwortet, zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten, wenn er sich in Schweigen hüllt, dann glauben und vertrauen, dass Gott nie einen Fehler macht, wahrlich eine schwere Lektion. Wer kann sie lernen? Wer will sie lernen? Lernen, dem Herrn Jesus Christus blind zu vertrauen, nicht irre werden an ihm, sich nicht an ihm ärgern, glauben, vertrauen, er macht's recht, auch wenn ich's nicht verstehe. Wir kennen alle den 23. Psalm. Wir beten vielleicht diesen Psalm und dort beten wir voller Überzeugung und Glauben, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Glaubst du das? Glaubst du es wirklich? Glaube ich es wirklich? dass er mich immer auf rechter Straße führt, wenn es dann richtig holprig wird und steinig wird und steil wird und Schlaglöcher kommen, die mich in die Tiefe ziehen. Dass er mich auf rechter Straße führt, nicht auf dem Highway vierspurig, wo ich bei Sonnenschein mit der Luxuslimousine entlang tuckere und sage, herrlicher Tag heute. Nein, so ist das Christentum bei weitem nicht immer. Dann wäre die ganze Bibel und die ganze Geschichte voll von Lügnern. Nein, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Vertraue ich ihm? Vertraue ich, dass es die rechte Straße ist? Können wir so überhaupt vertrauen und glauben? Ist ein solcher Glaube etwas, das wir aus uns selbst hervorbringen können? Ganz sicher nicht. Sonst würde in der Bibel nicht stehen, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Solchen Glauben muss Gott uns schenken. Und er will ihn uns schenken. Wir dürfen mit leeren Händen vor ihm stehen und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, mehre uns, stärke uns den Glauben. Unser Glaube reicht nicht mal von da bis zu diesem Pfeiler. Was du mir nicht schenkst, was du mir nicht gibst, habe ich nicht. Der Kirchenvater Augustinus hat einen sehr schönen Satz gesagt, gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Aber du musst es mir zuvor geben. Gib mir den Glauben, den du befiehlst, und dann kann ich glauben, wie du willst. Gib mir die Liebe, die du befiehlst, und dann kann ich lieben, wie du willst, vorher nicht. Wir sind leere Gefäße. Und solange wir bei uns selber etwas abrufen wollen, sind wir hochmütige, arrogante Leute, wollen Gott imponieren, was für tolle Hirsche wir sind. Glaubenshirsche natürlich. Nein und nochmals nein. Wir können von uns aus Gott nicht so vertrauen und glauben, wie es sein sollte. Niemand ist dazu in der Lage, auch der Frömmste nicht. Nur was er uns gibt, haben wir. Und das Wunderbare, er will uns geben. Ja, was will Gott uns eigentlich geben? Apostel Paulus sagt es sehr deutlich. Alles. Alles. Alles, was uns zum Besten dient. Alles, was unserer Rettung, Erlösung und Heiligung dient. Unserer Rechtfertigung. Alles will er uns aus Gnaden schenken. 8. Kapitel des Römerbriefes schreibt der Apostel Paulus diese Worte, die wir schon oft wahrscheinlich gelesen haben. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auf seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und dann kommt dieser Hammersatz. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Sicher nicht alle meine Wünsche erfüllen, aber alles, was mir zum Heil gereicht. Also auch den nötigen Glauben. Und solcher Glaube macht selig. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Der Glaube, den der Herr Jesus Christus mitbringt, wenn wir ihn in unser Herz und Leben aufnehmen. Er will diesen Glauben wirken. Er allein kann ihn wirken durch seinen Geist. Und er wird ihn wirken. Er wird ihn dort wirken, wo wir uns ihm überlassen, wo wir sein Werk an uns tun lassen. Wir sind so fromme Macher oft. Wir meinen, wir könnten Gott beeindrucken, wenn wir alle möglichen frommen Klimmzüge machen. Was wir alles leisten. Und Herr, du musst doch anerkennen. Warum soll der Herr mein Zeug anerkennen? Wer sich ihm als leeres Gefäß hingibt, sagt, nichts habe ich zu bringen, Herr. Alles, Herr, bist du. Ich will nichts mehr von mir erwarten. Ich will konkret alles, auch den Glauben, das Vertrauen, die Liebe von dir erwarten. Ich will nichts mehr von mir selber sein. Ich will, dass du alles in meinem Leben bist. Wir alle kennen die Geschichte von der Mutter unseres Herrn, Maria. Sie kommt leider im Protestantismus oft sehr schlecht weg. Ich verstehe nicht warum. Man liest die Bibel, aber das wird dann weggefegt. Sie ist das Vorbild Nummer eins, was Hingabe an Gott bedeutet. Das Mädchen mit ihren vermutlich 14, 15 Jahren höchstens sag ganz einfach auf das Wort vom Engel Gabriel, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das heißt im Klartext, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Ist das unsere Haltung? Ist das deine Grundhaltung? Ist das meine Grundhaltung? Da kann ich vor Maria nur beschämt den Kopf nach unten hängen. Mir geschehe, wie du gesagt hast, egal was du mit mir machst. Nein, Maria vernünftelt nicht herum. Sie wird nicht irre. Sie hätte allen Grund gehabt, an dieser Aussage irre zu werden. Das ist doch verrückt. Ich als Teenager, ich soll ohne einen Mann dazu gleich noch ein Kind bekommen. Das ist doch eine Zumutung Nummer. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Doch, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie vernünfteln nicht drum. Sie sagt nicht, sie fängt nicht an mit dem Engel und von mir aus auch mit Gott zu diskutieren. Wie kann das zugehen? Sie weiß und sie vertraut dem Wort des Engels. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das genügt dieser Frau, diesem Mädchen. Sie glaubt und vertraut gegen alle Vernunft, gegen allen Schein, auch gegen alles vielleicht Wissen. Dann konnte ihre Verwandte Elisabeth sagen, selig bist du, die du geglaubt hast, die du geglaubt hast, denn an dir wird vollendet werden, was dir gesagt worden ist vom Herrn. Ja, bei dieser Jungfrau Maria sehen wir, auf sie trifft zu, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sie wurde nicht irre an Gott. Sie wurde nicht irre an seinem Wort. Grund, um es noch einmal zu sagen, hätte sie genug gehabt. Was Gott ihr zumutete, ist unbegreiflich. Sie lässt es mit sich geschehen. Und damit fordert uns dieses Mädchen gewaltig heraus. Oder soll ich sagen, ihre Demut fordert uns heraus. Sie verkörpert, was der Apostel Petrus einmal schreibt, den Demütigen gibt Gott Gnade. Und uns ermahnt der Apostel, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, auch wenn ihr ihn nicht versteht, oder gerade dann, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Maria wurde erhöht. Keine Sorge, ich bin nicht bei Rom gelandet. Keine Sorge. Sie wurde erhöht. Sie durfte den Sohn Gottes in die Welt hineingebären. Eine höhere Erhöhung gibt es doch gar nicht mehr. Der Welt Jesus Christus bringen dürfen. Das ist der Auftrag eines jeden Christen. Wenn du wiedergeborener Mensch bist, wenn Jesus in deinem Herzen lebt, dann hast du den heiligen Auftrag, diesen deinen Herrn und Erlöser der Welt zu bringen. Oder soll ich sagen, in die Welt durch dein Wort, durch deinen Wandel, durch dein Leben, ihn hineingebären in diese Welt. An dir und an mir soll die Welt erkennen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. An uns soll man ablesen können, wer dieser Jesus wirklich ist. Ihn hineingebären in diese Welt. Mit unserem Leben und, wenn es sein Weg mit uns ist, auch mit dem Leiden. Die lautesten Zeugen, jetzt im übertragenen Sinn laut, die lautesten Zeugen Jesu in dieser Welt sind die Märtyrer. Sie sprechen eine unmissverständliche Sprache. Sie gebären Jesus hinein in diese Welt. Wir gebären ihn hinein in diese Welt, wenn wir aufhören, mit ihm zu hadern und zu rechten. Wenn wir aufhören, uns an ihm zu ärgern, uns irre machen zu lassen, auch wenn wir vieles nicht verstehen und wenn wir endlich damit anfangen zu glauben, ohne zu sehen, zu vertrauen gegen alle Vernunft, Gott endlich Gott sein lassen. Und unsere aufgebrachte Seele, die sich immer wieder auflehnen möchte, wenn wir mit David zu dieser Seele sprechen, immer wieder neu sprechen, was betrübst du dich, meine Seele? Bist so unruhig in mir? Füge hinzu und ärgerst dich und wirst irre, bist so unruhig mehr. Harre auf Gott. Harren ist Vertrauen, glaubensvolles Warten. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Sein Friede, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.